Wir schreiben das Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg tobt auch in Palästina. Die Briten, die dort kämpften, lagen vor einer Stadt namens Michmas. Und derjenige, der gerade gut zugehört hat bei der Textlesung, merkt, es ist die gleiche Stadt, die dort in 1. Samuel 14 erwähnt wird. Die Briten liegen dort vor der Stadt und die türkischen Truppen sind in der Stadt. Zwischen der britischen Armee und ihren Feinden liegt eine Furt zwischen zwei Felsspalten, die über die Jahrhunderte durch immer wieder herabkommendes Wasser eingespült wurde. So sieht sie aus. Man kann sie heute noch sehen und begehen, doch es stehen überall Warnschilder. Man darf sich nicht drin aufhalten. Es ist viel zu gefährlich. Wie ihr seht, kann man nicht wirklich als Mensch und erst recht nicht mit Maschine solche Felsklüfte überwinden, auch wenn sie nicht hoch sind. So wähnten sich beide Seiten vor einem Überraschungsangriff in Sicherheit. Eines Nachts fiel einem der britischen Soldaten ein, dass er den Namen dieser Stadt doch eigentlich kennt. Er wusste, irgendwo in der Bibel hat er schon mal von dieser Stadt gehört. Er sucht und findet tatsächlich die Geschichte von Jonathan, die Judith gerade vorgelesen hat. Er liest sie ganz gespannt und guckt, was dort passiert und stößt dann auf den Vers, wo beschrieben steht, wie Jonathan einen anderen Weg gefunden hat, den er selber runtergeklettert ist und dann auch wieder hoch zum Wachposten der Philister. Und es ist ja auch beschrieben, dass an der Stelle zwei Felszacken emporragten. Bozes und Senne heißen sie. Und er dachte, die beiden, die wird es doch immer noch geben müssen. Er geht also zu seinem General und sie lesen nochmal zusammen diese Stelle. Sie schicken sofort einen Suchtrupp los, der entlang in der Dunkelheit diese Furt abgeht. Wadi heißt das heute. Und sie gehen an diesem Wadi entlang und finden tatsächlich diesen kleinen Pass. Und als sie näher hinschauen, sehen sie, dass den Türken dieser Pass auch bekannt ist. Denn auf der anderen Seite steht ein kleiner Wachposten. Aber die Anzahl der Männer ist belanglos. Sie gehen zurück, berichten es dem General und er schickt sofort eine ganze Abteilung los. Sie klettern heimlich runter, überwinden problemlos diesen türkischen Posten und bereiten so den Sieg vor über die Stadt Michmas, die sie dann am nächsten Tag tatsächlich eingenommen haben. Und so sehen wir, dass die biblischen Berichte auch heute noch von großer Relevanz sein können, auch in einem anderen Sinne, als wir es eigentlich im Gottesdienst immer erwähnen. Das Thema meiner Predigt ist Vertrauen trotz aussichtsloser Situationen. Vertrauen trotz aussichtsloser Situationen. Und ich weiß nicht, ob euch gerade eine Situation eingefallen ist, als Judith darum gebeten hat, kurz mal drüber nachzudenken, ob Gott euch vielleicht im Gebet oder durch eine Bibelstelle oder ein Gespräch herausgefordert hat und ihr jetzt noch am Hadern seid. Vertraue ich wirklich? Kann ich das tun oder sollte ich lieber meinem menschlichen Verstand Gehör schenken? Zurück zum Text. Saul war der König von Israel und für ihn sah es ganz, ganz schlecht aus. Der Text berichtet davon, dass er mit 600 Mann auf der einen Seite vom Wadi ist und das philistäische Heer auf der anderen Seite mit unzähligen, mit tausenden Soldaten ihm gegenüber liegt. Zwischen ihnen, wie gesagt, ist auch dieses Wadi. Es gibt an einer Stelle einen breiten Übergang, wo beide Parteien hätten durchgehen können. Aber natürlich hat jeder dort aufgepasst und geschaut, was macht der andere. So sieht das heute aus, wenn man von der einen Seite auf die Stadt Michmas schaut. Hier, wer gute Augen hat, erkennt, dass hier ein Stacheldrahtzaun ist, der die Leute eigentlich davon abhalten soll, gerade in diese Felsspalte hineinzuklettern, die wir auf dem anderen Bild gesehen haben. Und irgendwo hier, wo wir gerade in dieses Bild hineinschauen, war Saul mit seinen 600 Mann. Und auf der anderen Seite, dort waren die Philister mit ihren Tausenden von Soldaten. Sie konnten sich sehen. Ein Überraschungsangriff war aus der Sicht unmöglich. Wir lesen auch in dem Text, dass die Philister, wir wissen nicht warum, einen kleinen Wachposten ausgesandt haben, der vielleicht, wie im Ersten Weltkrieg, diesen schmalen Pass sichern sollte, vielleicht aber auch einfach näher an die Israeliten heranrücken sollte, um besser beobachten zu können, was tun sie da. Sie blicken also über diesen Pass, können die Soldaten der Israeliten sehen und sind wachsam. Saul sitzt einfach verzweifelt unter einem Granatapfelbaum und unternimmt nichts. Er sitzt und sitzt und wartet. Jonathan, sein Sohn, scheint dagegen diese Situation, die andere wahrscheinlich als ausweglos oder aussichtslos bezeichnen würde, ihn scheint das unbeeindruckt zu lassen. Er sagt zu seinem Waffenträger, komm Junge, wir gehen jetzt zu diesem kleinen Wachposten der Philister. Und wenn wir uns das jetzt einfach einmal vorstellen, ich habe mich in seine Situation hineinversetzt und versucht, das ein bisschen vor meinem inneren Auge durchzuspielen. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, auf der anderen Seite stehen tausende Soldaten von dem Feind. Hier ist dieser kleine Wachposten. Im Text steht, dass es 20 Tote gab. Wir wissen nicht, ob es diese 20 waren, die den Wachposten ausgemacht haben, oder ob da noch ein paar mehr waren, die dann geflohen sind. Selbst wenn es nur 20 wären, es ist trotzdem für uns unverständlich, was Jonathan damit bezwecken wollte. Selbst wenn er vorher schon gewusst hätte, ich werde diese 20 Mann mit meinem Waffenträger überwältigen, was dann? Er kann ja nicht mit seinem Waffenträger zu zweit zu den tausenden Soldaten hinübergehen und die dann auch noch bezwingen. Es ist einfach unmöglich. Jonathan hat dieser Gedanke nicht interessiert. Die Einwände, die sein Hirn vielleicht in seinen Gedanken geschossen haben, die haben ihn nicht interessiert. Er ist einfach drauf los. Und wir sehen hier einen ersten Unterschied zwischen ihm und seinem Vater. Der eine sitzt tatenlos da und der andere zieht los. Er sieht die gleiche Situation, handelt aber anders. Aber ich denke, was vielleicht der ein oder andere von uns hier gedacht hat, dass es auf jeden Fall kein jugendlicher Leichtsinn war, dem er dort verfallen ist. Er hat nicht in seiner strotzenden Kraft einfach gesagt, ich schaff das. Ich denke nicht, dass das seine Motivation war. Wir sehen nämlich in Vers 6, dass es eigentlich sein tiefes Vertrauen in seinen Gott war, das ihn motiviert hat. Wir lesen dort zuerst in 14 Vers 6 in der ersten Hälfte nochmal den Satz, den er an seinen Waffenträger sagt. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Und ich denke, damit wird deutlich, dass Jonathan nicht akzeptieren konnte und es nicht akzeptieren wollte, dass Feinde Gottes, dass sein Volk, also Gottes Volk im Land Israel, besetzt hielten, unterdrückten. Er konnte es nicht akzeptieren. Und aus diesem Grund hat er auch schon den Krieg ausgelöst, in dem sie gerade drinstecken. Das lesen wir in Kapitel 13. Er hat dort auch waghalsig einen anderen Wachposten überwältigt, sodass die Philister dann mit ihrem ganzen Heer gegen Israel ausgezogen sind. Er konnte es einfach nicht akzeptieren, dass das die Realität ist. In der zweiten Hälfte von Vers 6 lesen wir dann, vielleicht, und das ist ganz wichtig, vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Was für ein Ausdruck seines Vertrauens. Ich hatte gesagt, vielleicht dieses Wort darf man nicht überlesen, es ist wichtig, aber ich denke, das drückt nicht aus, dass er irgendwie ein mangelndes Vertrauen in seinen Gott hatte. Denn wir sehen, nach dem vielleicht kommt die Begründung, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er wusste es, meinen Gott kann nichts aufhalten. Was er jedoch nicht wusste, ist, ob sein Gott gerade durch ihn in dieser Situation helfen möchte. Dass sein Gott aber helfen kann, stand für ihn außer Frage. Er kannte seinen Gott und wusste, was er in der Vergangenheit getan hat und konnte daraus schließen, dass er auch jetzt helfen kann und wahrscheinlich auch helfen wird. Aus diesem Grund, weil er sich nicht sicher war, ob Gott durch ihn eingreifen will, fügt er auch etwas später diese Bedingung an, wo er dann sagt zum Waffenträger, so wenn die Feinde so antworten werden, kommt zu uns herauf, dann ist das ein Zeichen für uns. Dann hat Gott sie in unsere Hand gegeben. Wenn sie aber sagen, wir kommen zu euch runter, dann segnet Gott dieses Vorhaben nicht. Wie er dann reagiert hätte, wissen wir nicht. Vielleicht hätte er trotzdem gekämpft oder wäre weggelaufen. Das bleibt offen. Aber dass Gott helfen kann, steht für Jonathan außer Frage. Dieses Vertrauen wurde nicht dadurch getrübt, dass das gegnerische Heer so übermächtig war, dass es aus menschlichen Gesichtspunkten eigentlich kein Sieg für Israel in dieser Schlacht geben konnte. Es hat ihn nicht interessiert, denn er weiß, dass seinen Gott nichts aufhalten kann. Wörtlich heißt es an dieser Stelle, es gibt kein Hindernis für Gott. Kein Hindernis kann ihm im Weg stehen. Oder man kann es auch übersetzen, Gott hat keine Einschränkungen. Es gibt nichts, was ihn in seiner Macht, in seinem Handlungsspielraum eingrenzt. Ihm ist nichts unmöglich. Ihn kann nichts aufhalten. Jonathan kennt seinen Gott. Er weiß genau, wer er ist und was er kann und lässt sich durch nichts, wirklich gar nichts von diesem Vertrauen in seinen Gott abbringen. Und ich denke, Gott ist es wichtig, wenn wir jetzt auf uns schauen, ich denke, es ist Gott sehr, sehr wichtig, dass wir ihm vertrauen. Und er fordert auch hier und da immer wieder in unserem Christenleben, fordert uns dazu auf, dieses Vertrauen zu artikulieren. Sei es mit Worten, sei es in Gedanken oder vielleicht durch eine Tat, zu der er uns auffordert. Er fordert uns immer wieder, und ich denke, jeder, der schon etwas länger mit Jesus lebt, der kann das bestätigen. Gott fordert immer wieder diese Vertrauensbeweise von uns und gibt uns die Möglichkeit, ihm dieses Vertrauen zu zeigen. Und darüber freut er sich. Ich möchte das veranschaulichen mit einer sehr persönlichen Geschichte aus dem Leben von mir und unserer Familie. 2011 wurde bei meiner Mutter zum ersten Mal Krebs diagnostiziert. Ich sage schon mal vorweg, es ist alles gut ausgegangen, sie lebt noch. 2011 wurde das erste Mal bei ihr Krebs diagnostiziert. Seitdem hatte sie schon 2 schwere Chemos und mehrere OPs. Und zu einer Zeit, als ich noch studiert habe, war es wieder ganz schlecht um sie bestellt. Sie hatte gerade wieder eine Chemotherapie, die sie sehr runtergezogen hat. Jeder, der da schon mal in Berührung gekommen ist, der weiß, wovon ich rede. Und ich legte gerade unsere Tochter schlafen. Und ich bin im Schlafzimmer, alles ist dunkel. Sie liegt im Bett, ich stehe davor. Und in Gedanken bete ich einfach gerade in der Situation für meine Mutter. Die Zeit hatte ich ja. Und wie ich so bete und ruhig bin, liegt Lia im Bett. Und weil es so dunkel war, wusste sie wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, ist der Papa noch da oder nicht. Also fängt sie einfach an, so ein bisschen zu quengeln. Und das war eigentlich immer so ein Zeichen, zeig mir, dass du da bist. Und ich sage dann einfach so wie immer, ich bin da. Und in der Situation ist das wie ein Blitz in meinen Kopf hineingeschlagen, dass Gott mir das in diese Situation hinein zusagt. So dunkel, wie es in dem Raum war, in der Situation, so dunkel sah es auch für mich und für uns als Familie aus. Und Gott sagte in unsere Situation hinein, ich bin da. Du siehst mich vielleicht gerade nicht. Und es scheint auch alles drunter und drüber zu gehen. Du hast keine Sicherheit, wie es weitergeht. Aber ich bin da. Und in der Situation war dann gerade diese Frage an mich. Ich habe gespürt, wie Gott mich das fragt. Vertraust du mir? Ich sage dir, ich bin da. Glaubst du das? Vertraust du darauf, dass ich da bin? Und unter Tränen in der Situation, es hat mich ja zum Glück keiner gesehen, es war dunkel, die Tochter hätte es eh nicht erkannt. Unter Tränen habe ich Gott dann gesagt, ja, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir. Und was war passiert, nachdem ich das gesagt hatte? Gar nichts. Überhaupt nichts. Rein äußerlich hat sich nichts verändert. Meiner Mutter ging es vermutlich immer noch genauso schlecht wie vorher. Und ich hatte immer noch keine Sicherheit darüber, ob Gott sie jetzt heilen würde, ob die ganze Situation anders ausgehen würde, als wir befürchteten, oder ob Gott vielleicht doch eingreift. Äußerlich veränderte sich nichts. Aber innerlich hat sich alles bei mir verändert. Ich war sicher, dass mein Gott, der alles in seiner Hand hält, auch diese Situation in seiner Hand hält. Und dieses vielleicht, wie Jonathan es auch äußerte, das ist immer noch da gewesen. Vielleicht wird Gott eingreifen, vielleicht auch nicht. Aber ich vertraue ihm, so oder so. Und ich denke, das ist auch die Parallele zum Text, den wir heute betrachten. Jonathan spricht Gott auch dieses Vertrauen aus, innerlich. Mit seiner Tat hat er dieses Vertrauen Gott gegenüber bekundet. Und er vertraut ihm, auch ohne zu wissen, ob Gott jetzt nach seinen Wünschen und Vorstellungen handeln wird oder ob es ganz anders kommt. Er hat ihm auch vertraut, so oder so. Und ich möchte dir heute genauso das zusprechen. Gott ist da. Gott ist da. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest, ob auch vielleicht bei dir irgendwie ein Feind da ist, der übermächtig erscheint und du weißt nicht, wie du diese Schlacht kämpfen kannst. Gott ist da und er wird mit dir durch diesen Kampf ziehen. Oder vielleicht hast du auch andere Sorgen, Probleme, Herausforderungen. Egal, wovor du stehst, egal wie groß der Berg ist, Gott ist da. Und er möchte mit dir durch diese Situation gehen. Vertraust du ihm? Diese Frage stellt Gott uns immer wieder. Vertraue ich Gott? Auch ohne die Gewissheit, dass wenn ich die Frage mit Ja beantworte, ich dann weiß, wie es ausgehen wird. Das ist zweitrangig. Das können wir Gott abgeben. Er wird das regeln, so wie er es für das Beste hält. Die Frage ist nur, vertraue ich Gott in dieser Situation. Kommen wir noch einmal zurück zu König Saul. Während Jonathan also aktiv ist, weil er Gott vertraut, mutig voranschreitet, ist Saul ganz passiv. Er sitzt im Schatten und schaut sich das Ganze mit seinen Soldaten an. Er weiß nicht, was er tun soll, ein Stück weit nachvollziehbar angesichts der feindlichen Übermacht. Aber eigentlich ist er der König und er hat in seinem eigenen Leben auch erfahren, wie Gott durch wenig ganz viel bewirkt hat, als er direkt nach seiner Salbung zum König die Amalekiter geschlagen hat. Dort war die Situation nicht ganz so brenzlig, aber ähnlich. Und Gott hat ihm geholfen und ihm einen großen Sieg geschenkt. Aber jetzt ist er passiv. Und ich denke, das ist der große Unterschied zwischen Saul und Jonathan. Nicht aktiv und passiv, sondern das, was diese Aktivität oder die Passivität bestimmt, nämlich das Vertrauen. Jonathan vertraute Gott und konnte deshalb mutig vorangehen. Er konnte Gott vertrauen und war deshalb aktiv. Saul hatte dieses Vertrauen über die Zeit verloren. Und deshalb hat er keinen Antrieb, nichts, was ihn hätte in dieser Situation vorantreiben können. Das ist der Unterschied. Jonathan vertraute Saul nicht und deshalb ist er passiv. Jonathan vertraute und deshalb geht er mutig voran, auch wenn er nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve oder in dem Bild gesprochen hinter dem nächsten Hügel auf ihn wartet. Dieses Vertrauen von Jonathan führt schließlich zur Rettung von Israel. Wir haben den Text jetzt nur bis 15 gelesen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die nächsten Verse lesen. Dort sehen wir, dass Gott Israel mit diesen 600 Soldaten einen gewaltigen Sieg schenkt über das philistäische Heer. Er greift ein auf übernatürliche Weise und deshalb können diese 600 Mann gegen die Tausende von Feinde gewinnen. Nur deshalb. Nicht, dass die 600 das bewältigt hätten, sondern weil Gott eingreift. Er wird aktiv und kümmert sich um sein Volk. Aber Jonathans Vertrauen hat das erst ermöglicht. Die ganze Situation hat sich verändert und sein Vertrauen, trotz der aussichtslosen Situation, hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich denke, das können wir hier auf jeden Fall mitnehmen. Das Vertrauen des einen kann das Schicksal vieler verändern. Das Vertrauen des einen kann das Schicksal vieler verändern. Und das dürfen wir mitnehmen. Und ich denke, man kann das so allgemein sagen, ein Mensch kann den Unterschied ausmachen und trotz der aussichtslosen Situation mutig vorangehen. Aber ich kann das auch ganz persönlich formulieren. Du kannst den Unterschied ausmachen. Du kannst den Unterschied ausmachen, ob du es glaubst oder nicht. Mit Gott auf deiner Seite kannst du persönlich den Unterschied ausmachen. Ich habe eine sehr interessante Geschichte gefunden, die das sehr gut darstellt. Ende 2004, und ich denke, viele von uns können sich noch daran erinnern, fand die Präsidentschaftswahl in der Ukraine statt. Obwohl unabhängige Umfragen den Herausforderer Juschtschenko, also den Führer der Opposition, eigentlich so als Sieger gesehen hat vor der Wahl, sollte alles anders kommen. Als der Sprecher der staatlichen Nachrichtenagentur live im Fernsehen das Ergebnis der Wahlkommission ausspricht, sagt er, dass der bisherige Präsident Janukowitsch als Sieger aus der Wahl hervorgegangen ist. In dieser Situation, während der Nachrichtensprecher das sagt, macht eine Frau auf sich aufmerksam. Ihr Name ist Natalia Dmitruk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Natalia. Wer ist diese Frau? Sie war auch zur gleichen Zeit auf dem gleichen Bildschirm live im Fernsehen zu sehen, denn sie war die Übersetzerin für die Gebärdensprache. Unten rechts, ein Achtel des Bildschirms, gehörte ihr. Sie übersetzte live, was der Sprecher im Fernsehen sagte. Aber als der Mann gerade dieses Ergebnis, dieses falsche Ergebnis der Wahlkommission weitergab, übersetzte sie wie folgt: Die Resultate der Wahlkommission sind gefälscht. Glaubt ihnen nicht. Unser Präsident ist Viktor Juschtschenko. Mir ist es sehr unangenehm, dass ich bisher die Unwahrheit übersetzt habe. Ich werde das nicht mehr länger mitmachen. Das hat sie übersetzt, live im Fernsehen. 60.000 Leute, vermutet man, sind in der Situation auf die Übersetzung angewiesen gewesen in Ukraine. 60.000 Leute. Und diese Nachricht hat sich so schnell im Land herumgesprochen, dass relativ schnell die Bevölkerung mobilisiert wurde. Es kam zu den zunächst friedvollen Protesten auf dem Platz in Kiew und es führte dann letztendlich dazu, dass die Wahl wiederholt wurde und tatsächlich der Herausforderer Juschtschenko Anfang 2005 zum Präsidenten ernannt wurde. Und das Ganze, die Politik des Landes, wurde verändert, weil diese eine Frau unten rechts, ganz klein im Bildschirm, anders übersetzt hat. Sie hat sich entschieden, ich schwimme nicht mit dem Strom. Ich mache etwas anderes. Und damit hat sie und sie allein den Unterschied ausgemacht, dass nicht der eine, sondern der andere Präsident von der Ukraine geworden ist. Sie hat, wie Jonathan, den Unterschied in einer sehr bedeutenden Situation ausgemacht, sodass sich die ganze Situation verändert hat. Und ich denke, so kannst du und so kann ich auch einen Unterschied in jeglicher Situation ausmachen, wenn wir es denn wollen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Lass dich nicht von negativen Gedanken oder von negativen Worten oder von negativen Einstellungen anderer herunterziehen. Mach den Unterschied und denke und rede und handle anders. Mach den Unterschied. Wenn Herausforderungen oder Gefahren vor dir liegen, auf Arbeit, in der Familie, wo auch immer du dich befindest, wenn das wirklich eine Gefahr für dich ist, dann mach den Unterschied und vertraue auf Gott. Er ist der einzig wahre Gott und er hat alles in seiner Hand. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament und im Neuen Testament, nicht nur in dieser Geschichte. Oder wenn dir der Boden irgendwie gerade unter den Füßen scheint wegzurutschen oder weggezogen zu werden von anderen, dann mach den Unterschied. Vertraue auf Gott. Und als ich so über diesen Gedanken nachgedacht habe, dachte ich eigentlich, der Satz sollte nicht lauten, du machst den Unterschied, der eine unter den vielen, sondern eigentlich lautet der Satz, Vertrauen macht den Unterschied. Und noch konkreter formuliert, dein Vertrauen macht den Unterschied. Dein Vertrauen macht den Unterschied oder eben nicht. Zum Schluss kommt, vielleicht hast du zugehört und denkst, das ist doch utopisch. Das kann doch niemals funktionieren. Und da stimme ich dir zu, ja, es ist utopisch. Und ja, es kann eigentlich nicht funktionieren. Doch ich denke, dass wir dieses Vertrauen in uns nicht selbst bewerkstelligen können und auch nicht selbst bewerkstelligen müssen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, gerade im Neuen Testament, dass jeder Nachfolger Jesu seinen Geist in sich trägt. Und das ist dieser Geist, der Jesus Christus nach seinem Tod aus der Macht des Todes wieder ins Leben hineingerufen hat. Und er lebt und regiert jetzt für alle Ewigkeit. Dieser Geist, der das bewirkt hat, der ist jetzt in dir und der ist in mir. Und er ist grenzenlos. Für ihn gibt es kein Hindernis. Ihn schränkt nichts ein. Und dieser Geist möchte in dir und in mir dieses übernatürliche Vertrauen wecken, das trotz aussichtsloser Situationen den Unterschied ausmacht und die Welt verändern kann. Die Frage stellt sich nur, vertraust du schon? Amen.